Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Journalist Matthias Greffrath. Guten Tag, Herr Greffrath.
Guten Tag.
Sie hier, Trump aber in London, um mal die Brücke zu schlagen. Gestern war er bei der Queen, heute trifft er Theresa May. Wahrscheinlich wäre er selbst ganz gerne King, oder?
Naja, sagen wir mal so, das Wort Proll und Pöbel kommt mir da dann leider doch über die Lippen. Es ist so, als wenn der Proll meint, er wäre ein König, weil er dann auch gleich mit Familie und Kindern und Kindeskindern anreist und im Grunde als wenn ein Monarch den anderen besuchen will. Aber ich finde, die Queen hat die Ehre Englands sehr gut gerettet, indem sie eins über den Schnabel gegeben hat mit dem Bekenntnis zum Internationalismus und zum Multilateralismus. Und man muss es sagen, Jeremy Corbyn hat die Ehre des Landes gerettet, indem er nicht hingegangen ist. Nachdem Trump schon vor dem Flug, das wissen wir ja schon, bevor er gelandet ist, Gott und Lotte und den Bürgermeister von England beleidigt hat, von London.
Ja, allerdings, wo man sich fragte, warum hat er das nötig? Ne? Warum muss er das so tun?
Ich glaube, das muss man sich nicht mehr fragen.
Nee, weil er einfach so ist.
Nein.
Wir nehmen das hin.
Das ist ja das Schlimme. Heinrich der Dritte an der Macht und alle machen mit, ja.
Die Menschen demonstrieren in London. Mal gucken. Also die haben sich scheinbar auch fantasievollen Protest ausgedacht, was wir so alles zu sehen kriegen.
Hoffentlich passiert nichts.
Heute Nachmittag, ja, das hoffe ich auch. Trump trifft also heute May. Am Nachmittag werden die beiden vor die Presse treten. Darüber sprechen wir hier in Deutschlandfunk Kultur im Laufe des späteren Nachmittags. Dann dieser Mittagsstunde. Aber in dieser Mittagsstunde werden wir auf die Führungskrise in der SPD gucken. Ich nehme an, Herr Greffrath, ja, Sie haben das auch mit Argusauge beobachtet. Oder?
Ja.
Sicher?
Man leidet mit.
Ja, ich meine, man fragt sich, wer will denn die Partei jetzt führen? Wer will sie führen? Gibt es eine Persönlichkeit, die das tun wird?
Nein, es will ja keiner. Es ist so eine Art Schieberamsch und drei gute Verwalter haben gesagt, dann machen wir es halt bis zum Herbst. Aber eine Vorgabe haben sie auch nicht gemacht aus einem Zeitplan.
In der Tat. Also, das werden wir gleich besprechen. Andrea Nahles gibt ihr Amt auf, am Nachmittag jetzt auch als Fraktionsvorsitzende. Gestern ist sie als Parteichefin zurückgetreten. Jetzt sucht die SPD eine neue Führung. Kommissarisch ist eine solche gefunden. Das ist das Trio Dreier, Schwesig, Schäfer, Gümbel. Von diesen dreien hat keiner auf lange Sicht Ambitionen, die Partei tatsächlich zu führen. Herr Greffrath, wen bräuchte die Partei, wen bräuchte die SPD jetzt in dieser Stunde der Wahrheit?
Naja, auf jeden Fall nicht jemand wie Olaf Scholz, der hat ja auch schon abgewinkt. Der ist ja auch im Grunde nur ein Verwalter im Grunde dessen, was wir als Status quo haben. Ich denke, die Partei bräuchte einen Strategen, der sie wirklich jetzt mal ins 21. Jahrhundert führt und in eine Zeit, in der das Wachstum nicht mehr selbstverständlich ist und in der wir mindestens 5 oder 6 große Probleme haben, die nicht mehr durch das Drehen an kleinen Rädern zu lösen sind. Die Migration, das Klima, das Alter, die Bildung, die Infrastruktur und wir werden nachher noch drüber reden, die Medien, die auch in Revolution sind. Es ist ungeheuer viel in Bewegung. Das können Sie auch daran sehen, dass ein Autonarr wie Ulf Poschardt in der Welt heute sagt, die nächste Kanzlerin wird Baerbock heißen, weil er den Sozialdemokraten und der CDU nichts mehr zutraut. Das heißt, wir bräuchten im Grunde jemanden, ja, mir fällt immer wieder Peter Glotz ein, den fand ich nicht unbedingt sympathisch, aber das war jemand, der die Verbindung geschaffen hat zwischen den Intellektuellen, die sich was Gedanken gemacht haben über die Zukunft, zwischen den sozialen Bewegungen, den kleinen Booten, wie er sagte, und dem großen Dampfer SPD, der so schwer beweglich ist. Der rannte immer hin und her und hat sich dabei aufgerieben. Die SPD ist, denke ich, nicht nur personell, sondern sie ist auch intellektuell am Ende und ausgelaufen.
Das heißt, Sie sehen so jemanden, so einen strategischen Kopf im Moment nicht?
Nein, ich könnte beschreiben, also wo ist der Bebel des 21. Jahrhunderts? Ich denke, das müsste zunächst jemand sein, der, Václav Havel hat das damals gesagt, 89, in der Wahrheit leben. Der zunächst mal sagt, wie tief diese Krisen sind, und wo sie uns und wie sie uns kulturell, sozial und ökonomisch bedrohen. Und da müsste man sagen, wir müssen einiges neu mischen. Es gab, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, in den Blättern für deutsche internationale Politik einen sehr interessanten Artikel von Wolfgang Streeck dieser Tage, der daran erinnert, das, was es mal vor 100 Jahren gab, nämlich so etwas wie kommunalen Sozialismus, heißt eine Infrastruktur, jedem Einzelnen hilft und die notwendig ist, damit die Wirtschaft funktioniert. Und diese Infrastruktur, die ist uns in mindestens 3 Dimensionen weggebrochen.
Gut, da gehen Sie also sehr, sehr, sehr ins Grundsätzliche.
Ich denke, jetzt, das muss die Partei
das
auch.
Das muss die Partei. Trotzdem muss sie auch gucken, wer sie denn jetzt in die Zukunft führt. Es gibt verschiedene Namen. Olaf Scholz haben Sie genannt, den Finanzminister, der gesagt hat, er hat keine Zeit. Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, will es auch nicht machen, hat er gesagt, er sei Generalsekretär, Punkt. Die drei, die jetzt das kommissarische Trio sind, wollen es auch nicht machen. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass diese Partei in den vergangenen Monaten nochmal sehr deutlich nicht freundlich mit dem Führungspersonal umgegangen ist, also auch nicht mit Andrea Nahles. Wir hören mal kurz, was Thorsten Schäfer-Gümbel im ZDF gesagt hat im Morgenmagazin. Mhm. Dazu bräuchten Sie einen Kopfhörer, Herr Greffrath.
Das haben wir auch in der letzten Woche erlebt, dass der ein oder andere die roten Linien der persönlichen Auseinandersetzung überschritten hat. Mancher Tweet, den ich da gesehen habe, auch von Abgeordneten, ist schlicht und einfach inakzeptabel gewesen. Aber die SPD ist eben eine Partei, die auf der einen Seite streng hierarchisch ist, auf der anderen Seite aber auch starke antiautoritäre Reflexe hat. Und das ist immer eine Herausforderung für Vorsitzende.
Also ist immer eine Herausforderung für Vorsitzende, sagt Thorsten Schäfer-Gümbel. Insofern muss man sich darauf einlassen oder auch einstellen, wenn man der SPD vorsteht, dass man dann ja mit einem harschen Klima rechnen muss?
Nee. Ich meine, man redet immer über Personen und man reibt sich immer an Personen, wenn insgesamt nicht klar ist, wo der Laden hin soll. Und die SPD hat eben nach Gerhard Schröder und seiner Demontage von einigen Bereichen des Sozialstaats und nach einer Steuerreform, die dazu geführt hat, dass die Polarisierung im Land zugenommen hat, im Grunde kein Profil mehr gefunden. Sie hat nach wie vor auf Wachstum gesetzt und sie hat dabei ihre alte Kernkompetenz, den Sozialstaat, die Gleichheit, die Gerechtigkeit verloren. Das heißt, ich glaube, ein Mensch, der jetzt erforderlich wäre, bis zum Herbst auf jeden Fall mal, wäre jemand, der einen wirklich radikalen, innerparteilichen, was weiß ich, eine Konferenz, einen Dialog, eine Selbstverständigung der Partei organisiert. Daran mangelt es. Ich glaube, die Personen, das ist dann Hauen und Stechen, das ist überall, aber wenn das Hauen und Stechen auch auf der Basis passiert, dass im Grunde keiner eine Strategie hat.
Also so ganz würde ich Ihnen da nicht zustimmen, weil aus meiner Sicht hat die SPD sich schon gerade auch unter Andrea Nahles sehr bemüht, jetzt kann man sagen, die Bemühungen sozusagen zählten mich, aber aus meiner Sicht doch eben sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, zum Beispiel Thema Grundrechte oder auch, ich meine später.
Grundrente.
Grundrente, ja, Entschuldigung, natürlich Grundrente ohne Bedürfnisprüfung, ja, worüber es ja auch den Streit mit der CDU gibt. Oder das Klimaschutzgesetz, das auf jeden Fall bis Ende des Jahres verabschiedet werden soll, wenn es nach der SPD geht.
Naja, nur sie hatte offensichtlich nicht die Kraft dafür zu sorgen, dass über den Klimaschutz man ein bisschen weiter ist als heute. Auch jetzt, gestern war es, dass Minister Scholz sagte, bis zum Herbst wollen wir uns über die Grundsätze geeinigt haben. Ich meine, das
dauert
ist doch,
zu lange,
das ist doch der
sagen.
Punkt. Ja, da sind nicht nur die Jungen ungeduldig, sondern da sind auch alle ungeduldig. Und ich denke, zur Rente gehört vielleicht auch, dass möglicherweise die Stabilisierung des Rentenniveaus und die Stabilisierung der Rente nicht das größte Problem ist, was wir im Augenblick haben. Aber die Rentner sind natürlich ein großes, großes Wählerklientel, auf die man vorrangig achtet in beiden Parteien der Mitte.
Und das erwartet man aber schon auch gerade von der SPD.
Ja, aber das ist im Grunde nichts, was Menschen begeistert.
Das reicht
ich denke,
nicht.
Auch Leute über 65 sehen, die gucken ja die Tagesschau mehr als die anderen. Die sehen, was wir für große Probleme haben, dass die Welt sozusagen die Kulissen von allen Seiten einstürzen. Und die wollen im Grunde auch, und sei es für ihre Kinder und Enkel, eine begeisternde oder auf jeden Fall eine zielführende, ein Ziel, eine Zukunftsvision. Die SPD war mal die Partei des Sozialstaats. Bebel hat das schöne Wort vom Zukunftsstaat gegründet. Und ich glaube, da ist die Marktlücke für die SPD. Die anderen setzen alle in irgendeiner Weise auf Markt und Freiwilligkeit. Und die SPD muss sagen, wir brauchen wieder mehr Staat.
Ungeachtet des Debakels in der SPD und der Auswirkungen, die dieses Debakel auf die Große Koalition hat, hat die Regierung heute das getan, was sie tun soll. Sie hat regiert. Sie hat die Ergebnisse der konzertierten Aktion Pflege vorgestellt und da geht es vor allem um höhere Löhne für Pflegekräfte. Wir hören mal Jens Spahn, den Gesundheitsminister, der sagt, warum es diese konzertierte Aktion überhaupt gibt.
Wir haben uns eben vor einem Jahr gesagt, wir wollen das mal anders machen, auch zusammen zeigen mit drei Ministern, mit der konzertierten Aktion, mit vielen aus der Pflege, in der Sache einen Unterschied machen. Ich glaube, den meisten Pflegekräften in Deutschland ist es ziemlich egal, wer irgendwie Parteichef ist oder Gesundheitsminister. Die wollen, dass die da politische Verantwortung haben, in ihren Alltag konkreten Unterschied machen zum Besseren.
Ja, ich denke mal, da könnt ihr recht haben. Das sind also Frau Giffey, Herr Spahn und Herr Heil, die da gemeinsam diese konzertierte Aktion Pflege vorgestellt haben. Hier zu Gast im Studio Matthias Greffrath. Herr Greffrath, diese Koalition regiert. Es könnte sein, dass sie uns jetzt zum Beispiel durch diese Vorstellung der konzertierten Aktion Pflege zeigen will, wir sind stabiler in unserer Koalitionsarbeit, als ihr da draußen vielleicht glaubt.
Ja, jetzt bin ich mal ungerecht. Das ist richtig, was Sie sagen. Und der Job, den die haben, ist ungeheuer hart und die rennen natürlich gegen ganz, 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 ganz große Widerstände an. Und das, was sie jetzt geschafft haben, nämlich irgendeine Art von Lohnerhöhung, hat noch nicht dazu geführt, dass was man eigentlich braucht, nämlich dass im Bereich der privaten Pflegeinstitutionen und der privaten Pflegeversorgung, das ist ja ein Markt, dass da endlich mal Tarifverträge gemacht werden, dass die Gewerkschaften da reinkommen. Das ist das eine. Das heißt, ich denke, ist in Ordnung, würde ich sagen, ist aber immer noch im Bereich Verwaltung, ist noch nicht die Gestaltung einer neuen Struktur. Und auch die 13.000 Pflegestellen, das ist, glaube ich, pro Pflegeheim in Deutschland 1,5 Pflegestellen, die dazukommen. Und man weiß gar nicht, wo man die Leute herkriegen soll. Also das Problem ist viel größer.
Okay, sind groß. Wenn man jetzt sagt, es gibt noch immer keinen flächendeckenden Tarifvertrag in der Altenpflege, muss man natürlich sagen, es ist nicht Sache der Regierung, sondern Sache der Gewerkschaften.
Es ist die Sache der Gewerkschaften, aber wenn die Gewerkschaften, ich meine, das haben wir ja bei Amazon und den Postboten erlebt und so weiter, wenn die Gewerkschaften da nicht Hilfe und Unterstützung und Rückenwind von der Politik kriegen, die Gewerkschaften sind da, gerade in diesen Dienstleistungsbereichen sind sie einfach nicht stark. Das heißt, ich meine, dann muss es vielleicht eine konzertierte Aktion geben, wo die Arbeitnehmer, die Gewerkschaften und die Politiker sich an einen Tisch setzen. Und es ist ja nicht so, dass die Politik kein Erpressungspotenzial hat. Der Bund zahlt ja, der Staat zahlt ja die Pflege. Das heißt, auch diese privaten Pflegeinstitutionen leben davon, dass der Staat zahlt. Das heißt, den Hebel, der politische Hebel, der ist da, der wäre da. Der wird bloß nicht benutzt. Mhm. Und ich denke grundsätzlich davon, wir haben über SPD geredet, würde ich mal sagen, die Entkommerzialisierung der Pflege wäre zum Beispiel etwas, was die SPD sich auf die hohe Fahne schreiben könnte. Denn ich meine, ich kriege alle Nase lang, obwohl ich nicht zu den Spitzenverdienern gehöre, die was anlegen müssen, irgendwelche Briefchen, wo steht, investieren Sie in Pflegeimmobilien. Das ist eine sichere Sache, weil der Staat zahlt die Miete. Also dieser ganze, und das wissen die Menschen auch, das wissen die Pflegekräfte, die hart arbeiten, die im Einzelnen fantastische Menschen sind, aber diese ganze Struktur funktioniert so nicht mehr.
Ich höre.
Und wenn es noch mehr werden, wenn die Alten noch mehr werden, funktioniert es gar nicht mehr.
Ja, insofern ist das wirklich ein Thema, was uns in Zukunft sehr, sehr, sehr stark beschäftigen wird. Aber ich höre raus, dass Sie sagen, gut, die wollen jetzt sozusagen zeigen, sie regieren, aber letztendlich packen sie die wahren Probleme doch nicht an. Jetzt gibt es ja noch eine andere Verlautbarung. Ein Paket mit 8 Gesetzen haben sie bekannt gegeben, darunter das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz, das Staatsangehörigkeitsgesetz. Und diese Gesetzesvorhaben sollen teilweise verändert werden. Das ist im Einzelnen relativ detailliert und kompliziert. Aber darüber soll jetzt vielleicht schon am Freitag abgestimmt werden. Mhm. Jetzt sagen natürlich die Kritiker, ja, das sind Migrationsgesetze. Da muss man tatsächlich genau hingucken, warum denn jetzt plötzlich diese Eile? Aber könnte natürlich auch so motiviert sein, dass man sagt, naja, wir wollen aber jetzt hier regieren.
Ja, es möchte ja keiner Neuwahlen haben im Augenblick. Und deshalb muss man so tun, als würde man regieren. Aber ich meine, Herr Klingbeil musste sich vom BDI-Präsidenten heute Morgen im Radio sagen lassen, Sie reden von Abarbeiten, Herr Klingbeil, und dass Sie sich an Verträge halten, die Sie abarbeiten, das verstehe ich nicht unter Regieren. Und dann dahinter steckt, Regieren heißt neue Strukturen setzen. Politik heißt große Strukturen verändern. Alles andere ist Verwaltung dessen, was da ist. Aber dass die SPD sich das jetzt sagen muss vom BDI-Präsidenten, der sich natürlich unter Gestalten ganz was anderes vorstellt als die SPD. Das zeigt, wie schwach im Grunde die Parteien im Augenblick beide Parteien der Mitte geworden sind gegenüber den Sachzwängen, ich nenne sie mal so, obwohl es ein furchtbares Wort ist, und gegenüber dem Druck der Wirtschaft. Und die Konjunktur lässt ja auch nach. Das wird jetzt den deutschen Gewerkschaften wieder in die Schuhe geschoben, obwohl sie überall nachlässt, in England, in Deutschland, international. Also die sind verdammt unter Druck. Aber ich denke, wenn man unter Druck ist und mit dem Rücken an der Wand steht, dann muss man
agieren.
Da muss man richtig agieren.
Richtig agieren. Und das, was wir jetzt besprochen haben, sagen Sie, ist nicht richtig.
Das ist gute Verwaltung.
Vor 30 Jahren wollten die Studenten, aber auch die Arbeiter, auch die Bauern, es war wirklich eine breite gesellschaftliche Bewegung, auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking für mehr Demokratie kämpfen. Sie wollten ein besseres Leben, eine Stärkung der Menschenrechte. Sie haben demonstriert. Und das ist blutig niedergeschlagen worden. Die Panzer sind über diesen Platz des Himmlischen Friedens gerollt. Und Axel Dorloff, erstmal mit einem Blick auf die Geschehnisse, bevor wir drüber sprechen.
Die Staatsmedien ignorieren die prodemokratischen Proteste vom Frühling 1989 und das Massaker rund um den Tiananmen, den Platz des Himmlischen Friedens. Die chinesische Führung betrachtet die gewaltsame Niederschlagung der Proteste von damals weiterhin als richtig. Das hat Chinas Verteidigungsminister Wei Fenghe gerade noch mal bekräftigt. Es sei die richtige Strategie gewesen, den politischen Aufstand militärisch zu stoppen. Die vergangenen 30 Jahre hätten bewiesen, dass China unter der Führung der Kommunistischen Partei eine enorme Entwicklung genommen habe. Im Frühling 1989 gab es in China wochenlange und landesweite Proteste der Bevölkerung gegen Korruption und für mehr politische und gesellschaftliche Freiheiten. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni ließ die chinesische Regierung die Proteste in Peking mit einem Armeeeinsatz brutal niederschlagen. Rund um den Platz des Himmlischen Friedens töteten Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee mit Panzern und Maschinengewehren mehrere hundert, vermutlich sogar tausende Menschen.
Und dieser Militäreinsatz ist ein Tabu in China. Darüber wird nicht gesprochen. Es ist so, dass viele junge Menschen über diese Geschehnisse von 1989 nichts wissen. Herr Greffert, was macht das mit einem Volk, wenn sowas totgeschwiegen wird?
Ja, es verliert eine wesentliche Dimension dessen, was das Leben in Gesellschaften ausmacht, nämlich die Öffentlichkeit. Es wird über solche Sachen nicht mehr in der Öffentlichkeit geredet. Es gibt in den Familien, da war gestern auch hier ein schönes Feature zu hören, es gibt in den Familien natürlich die Erinnerung, die Eltern, die Großeltern, die das mitgemacht haben und diese Tradition, also die furchtbare Sprung nach vorne, die Mao-Zeit, dann die Reaktion darauf, das ist in den Familien da und ich denke auch darüber wird wahrscheinlich auch geredet, darüber wird auch in den Medien geredet, wahrscheinlich in einer Sprache, die wir nicht verstehen, weil wir die Symbole, nicht weil wir Chinesisch nicht verstehen, aber weil wir die Anspielungen, so wie wir ja auch die oppositionellen Anspielungen in der DDR damals im Westen nicht verstanden haben. Aber es führt dazu, dass die Leute, jetzt habe ich ein Problem mit dem Wort, entpolitisiert werden, weil das Ganze zeigt natürlich auch, was ein Volk sich bieten lässt oder wozu ein Volk sich nicht instand setzt, nämlich eine lebendige Demokratie zu haben, wenn denn das Fressen, sprich frei nach Brecht, stimmt. Mhm. Wenn es immer besser wird von Jahr zu Jahr, dann rückt das, ich denke, ich sage mal, für 80% der Bevölkerung spielt das die größere Rolle.
Also das heißt so, der Deal war eben, den die Regierung dem Volk angeboten hat, werdet reich und haltet den Mund.
Danach und wenn man auf 89 nochmal zurückblickt, dann darf man auch dabei nicht vergessen, was war da eigentlich los sonst in der Welt. Das Reich daneben brach zusammen und die Kommunistische Partei hatte gerade mal 10 Jahre Zeit gehabt, um nach Mao und der furchtbaren Mao-Zeit mit den vielen Millionen Opfern aufzuräumen. Und deren oberstes Ding war Stabilität, Stabilität, Stabilität. Und dann kommt der Gorbatschow genau in diesen Tagen nach Peking, Tausende von Korrespondenten und die Studenten verderben. Und nicht nur die Studenten, sondern es war ja dann quasi millionenfach die Leute auf der Straße. Es war eine Art von Bürgerkrieg. Die einen mit Panzern, die anderen mit Molotow-Cocktails, muss man auch mal sehen. Also überhaupt nicht zu rechtfertigen.
Es waren auch sehr viele sehr friedliche Menschen, die tatsächlich für diese Demokratie gekämpft und demonstriert haben.
Aber die hatten Angst, wenn man mal empathisch versucht zu verstehen, woher diese Härte, die waren ja auch nicht einheitlich. Also Zhao Jiyuan, ich kann ihn immer nicht aussprechen.
Ich weiß es auch nicht genau.
Der Parteichef, der war ja dagegen, während Deng, der im Hintergrund war, und Li Peng, der Ministerpräsident, das waren die Hardliner. Also das war nicht monolithisch. Und ich war 6 Jahre danach, war ich mal in Shanghai für 2-3 Wochen. Das war auch damals nicht monolithisch, wo es hingehen soll. Ob das in diese Art von Überwachungskapitalismus gehen soll oder ob es sozialdemokratisch werden soll. Es gab auch damals Leute, die dafür waren. Also das ist schwer von außen, in diesen monolithischen Parteiblock, der es mit Sicherheit nicht ist, hineinzublicken.
Gut, aber wahrscheinlich war wirklich dieses Jahr 1989 das Jahr des entscheidenden Umbruchs, das war es. Mhm. In China ebenso. Es ist dann das daraus geworden, was wir heute kennen, eine sehr überwachte Gesellschaft. Ja. Wenn wir jetzt nach Polen gucken, in Polen wird heute an die erste teilweise freie Parlamentswahl seit Kriegsende erinnert, am 4. Juni 89. Das wurde dort in Polen ein Triumph der Demokratiebewegung, ein Triumph auch der Solidarność, der Gewerkschaft. Da hat die Befreiungsbewegung ihren Weg gefunden. Ne? Das ist sozusagen, Polen ist heute Teil der EU. Das ist eben, wie verschiedene Wege Länder tatsächlich finden können.
Problematischer Teil der EU.
Ja, aber immerhin doch.
Ja, nun muss man sagen, also es gab damals einen starken Träger der Opposition, gab es nicht. Es waren sozusagen Massen. Ich habe auch in den letzten Tagen ein Interview gehört mit einem der Studentenführer von damals.
In Peking, meinen Sie?
In Peking, der sagt, ich habe mein Leben lang auch immer ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich meine Kommilitonen da hineingetrieben habe. Es war ein Bürgerkrieg oder der bahnte sich an. Und die Partei hat gesagt, wir wollen nicht, dass dieses Reich zerfällt. Und ich denke, man muss bei allem Respekt muss man sagen, ein Land wie Polen ist natürlich besser zu regieren, leichter zu regieren als ein Land, was ohnehin
aber
schon immer schwer
mich,
zu regieren ist.
Aber das wundert mich jetzt doch, dass ich sozusagen raushöre, dass Sie der chinesischen Regierung und der Niederschlagung dieses Aufstands das Wort
reden. Ich rede nicht das Wort, nein. Ich versuche, okay. Ich habe nur ein Problem damit, wenn wir sozusagen aus einer sicheren Entfernung mit freien Medien
gut, aber
für die Freiheit in Peking damals
aber
kämpfen.
Über Demonstranten zu rollen mit Panzern kann auf jeden Fall nicht der Weg sein.
Na, also ja? Das möchte ich auch nicht gesagt haben wollen. Ja. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich versuche es nur irgendwie historisch einzuordnen. Warum handeln die so? Wenn man davon ausgeht, es sind nicht Monster, die ja. da gesessen haben. Warum? Was hat die getrieben?
Sie wollten ihr System offensichtlich nicht öffnen. Ja?
Sie wollten es auf jeden Fall nicht öffnen, so wie es dann in den 2-3 Jahren danach in der Sowjetunion gegangen ist, nämlich dass Oligarchen sich das Land unter den Nagel reißen und eine wilde Kapitalisierung. Sie wollten sozusagen vielleicht damals schon den geordneten Kapitalismus, wie sie ihn aufgebaut haben und der die Welt, die ökonomische Welt im Westen jetzt in Angst und Schrecken versetzt. Wahrscheinlich wollten sie den schon damals so.
Gut, das lassen wir jetzt als These mal so stehen. Mhm. Diese These ist von Matthias Greffrath. Wir gucken in die USA. Da gibt es ja eigentlich eine ganz klare Devise und die lautet, der Markt regelt sich von allein. Das ist eine liberale Devise. Aber jetzt wollen die Demokraten im Abgeordnetenhaus doch nochmal die Marktmacht von Facebook, Google und Amazon überprüfen. Es gibt nämlich Berichte darüber, dass das Justizministerium die Praktiken tatsächlich unter die Lupe nimmt. Herr Greffrath hat mal angenommen, die kommen zu dem Schluss jetzt, die Prüfer, man müsse Google und Amazon tatsächlich zerschlagen. Das ist ja immer schon mal wieder im Gespräch gewesen, weil die eben so eine riesige Marktmacht haben. Wäre das der richtige Schritt?
Jein, es wäre der richtige Schritt, aber ich wüsste nicht, wie man das anstellen sollte. Ich meine, US-Amerikaner haben ja eine gute Tradition im Antimonopol-Gesetzgebung. Sie haben damals Standard Oil zerschlagen von Rockefeller und in 26 oder was weiß ich, wie viele kleine Firmen zerlegt. Mhm. Also das so marktgläubig waren sie nie, dass sie Monopole, sie waren immer antimonopolistisch.
Ich fürchte, weil Monopole den Markt ja letztendlich auch schwächen.
Ja.
Sie sind ja eben nicht marktkonform,
wenn es zu groß ist. Natürliche Monopole und die gehören dem Staat, wie Wasser und Elektrizität und Straßen und so weiter, würde ich jetzt mal als guter sozialdemokratischer Denker sagen. Ich glaube, für die Zerschlagung ist es zu spät, weil diese Infrastrukturen sozusagen weltweit inzwischen so groß geworden sind, dass das ganz schwierig ist. Und, ich meine, das Internet war ja gedacht als eine globale Veranstaltung zur Verbreitung von guten Nachrichten und zur Kommunikation. Jetzt ist diese globale Struktur da als Infrastruktur, Satelliten gestützt und was weiß ich alles. Warum sollte man die zerschlagen? Nein, man sollte sie, denke ich, gesellschaftlich kontrollieren.
Also verstaatlichen.
Vergesellschaften. Das jetzt sind wir wieder bei der Kevin Kühnert-Geschichte. Wurde ja immer, haben sofort alle Staat verstaatlichen, Stalinismus, DDR. Nein, vergesellschaften. So wie die Post mal gesellschaftlich war, dem Staat gehörte, aber doch letztlich keinen Profit machte, sondern eine Infrastruktur lieferte für alle. Ich denke, dafür ist es vielleicht noch nicht zu spät. Die Europäer sind leider in dieser Sache hinterher gewesen sehr. Also Europa hat es versäumt, ein Konkurrenzunternehmen aufzuziehen, sowohl beim GPS wie bei YouTube wie bei Amazon.
Aber sie haben immerhin Google immer wieder ins Visier genommen.
Also ja, gerade aber die Wettbewerbshüter. Nur was die Steuern angeht. Und dann
gut, aber sie suchen natürlich Mittel und Wege, wie sie diese Marktmacht ein Stück weit brechen können. Also ich glaube, die EU hat sich schon bemüht. Aber jetzt nochmal zurückgekommen auf Ihren Gedanken als sozialdemokratischer Denker. Diese Verstaatlichung oder Vergesellschaftung dieser großen Unternehmen. Problem wäre ja, die sind eben international tätig und parlamentarisch. Parlamentarische Kontrolle kann ja tatsächlich immer nur eben innerhalb der EU oder innerhalb des US-amerikanischen Landes stattfinden, aber jetzt nicht international.
Nein, aber sie könnte europäisch stattfinden, da haben wir doch die Möglichkeiten. Also wir müssen es ja nicht so rabiat machen wie die Chinesen, die sozusagen bestimmte Inhalte von Google und so weiter einfach abklemmen und die tauchen dann nicht mehr auf YouTube. Das muss man ja so nicht machen. Man kann es ja vielleicht anders machen. Übrigens, daran sieht man ja, dass diese Unternehmen sozusagen zwar rein marktwirtschaftlich organisiert sind. Amerikanische Firmen, die sich als soziale Medien tarnen, hat heute im Spiegel jemand geschrieben. Aber die sind ja überhaupt nicht Fahnenträger der Demokratie, sonst würden sie sich aus China zurückgezogen haben. Aber sie möchten ja weiterhin ihre Geschäfte machen. Mhm. Und an der Stelle kann man sie kriegen. Man könnte sagen, wir kontrollieren euch so, dass es euch keinen Spaß mehr macht. oder ihr verändert euch. Mhm. Nur dazu bräuchte man in Europa eine europäische Politik.
Aber gerade hat die EU-Kommission ja ein Bußgeld verhängt, 1,5 Milliarden Euro ungefähr, weil eben Google nach Ansicht der Wettbewerbshüter seine marktbeherrschende Stellung bei Online-Werbung missbraucht hat und Konkurrenten behindert hat.
Ja, nur das ist jetzt sozusagen, damit wird man keine dauerhaften Veränderungen herbeiführen. Und ich denke, was uns mehr kümmern muss als die Marktbeherrschung, ist, denke ich, die Demokratiebeherrschung. Denn gerade in diesen Tagen kann man ja überall lesen, dass YouTube jetzt sozusagen in die Schulen drängt, mhm, und dass die Kids sich sozusagen ihre Mathematikaufgaben lösen helfen, aber gleichzeitig natürlich 17 Werbeblocks für irgendwelche Idiotenspiele oder für Smartphones oder für sonst was kriegen.
An der Stelle wird es
gefährlich.
Da wird es gefährlich, sagen Sie, darüber sprechen wir gleich. Aber um das jetzt nochmal sozusagen zum guten Ende hier zu bringen, mhm, Sie würden sagen, also Zerschlagung letztendlich nicht mehr möglich, weil sie sind schon viel zu groß, Google, Amazon und Facebook, aber kontrollieren müsste man sie und sie müssen sich ändern.
Ich würde sagen, ja, weil Zerschlagung macht auch anders als bei Elektrizität keinen Sinn. Bei der Elektrizität, gerade wegen des technologischen Wandels und dem Übergang zu nachhaltigen Wind und Sonne, macht die Zerschlagung und die Dezentralisierung einen Sinn. Aber bei einem Netz, was sozusagen ein globales Netz ist, wie will man das zerschlagen? Ich sehe es nicht.
Lassen Sie uns jetzt über Schüler und YouTube sprechen. Schüler lernen laut einer Studie gerne mit YouTube, und zwar ganz gezielt. Diese Studie ist vorgestellt worden heute Vormittag vom Rat für kulturelle Bildung, einem von Stiftungen finanzierten Beratungsgremium. Und 86% der 12- bis 19-Jährigen nutzen regelmäßig YouTube. Wir hören mal Daniel Jung. Der hat den Kanal Mathe bei Daniel Jung aufgelegt. 530.000 Abonnenten, ist jetzt nicht so viel, aber doch eine Menge. Und hier sagt er was über Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Stellt euch vor, ihr geht jetzt in eine Stadt und ihr macht eine Umfrage an n gleich 100 Personen. Das wäre der Stichprobenumfang. Und ihr fragt, schaust du YouTube oder nicht? Und jetzt sagen 80, ja, ich schaue YouTube, werden wahrscheinlich mehr sein. Aber soll nur ein Beispiel sein. Das wäre die absolute Häufigkeit der Angabe, man schaut YouTube.
Also das ist sozusagen das Beispiel, dann geht das weiter. Man muss dann schon weiter gucken, um wirklich was zu erfahren und wirklich was zu lernen. Aber man hört schon, dieser Ton ist sehr locker. Die Beispiele sind sehr anschaulich. So kann man ganz gut lernen, denke ich. Was sagen Sie, Herr Greffer?
Es gibt da richtig gute Dinge, nicht nur was Mathe angeht oder auch was, neulich haben wir nach YouTube-Anleitung gezeigt, Tierköpfe gezeichnet, da gibt es Tutorials, das alles gibt es. Das ist auch überhaupt nicht das Problem, sondern das Problem ist sozusagen das Umfeld. Also wenn er 500.000 Follower hat mit seinem Mathematikunterricht, dann ist er natürlich interessant für die Werbewirtschaft. Und wer dann mit Hilfe von Herrn Jung seine Matheaufgaben macht, der wird gleichzeitig dann natürlich, was weiß ich, an 10 Videospiele, 2 neue Telefone und sonst was herangeführt. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem, denke ich, oder
gut, da gibt's
natürlich, was die Eltern zur Verzweiflung bringt.
Ja, auch schon gleich Ansätze, wie man das lösen könnte, indem man eben sagt, das Bildungsangebot ist per se mal gut, aber es sollte halt ein staatliches Angebot geben, ein nicht kommerzielles Angebot. Politik und Influencer müssten gemeinsame Sache machen.
Nicht kommerziell finde ich besser als staatlich. Ich glaube nicht, dass sie die Influencer dazu kriegen, weil die leben ja davon. Die wollen ja auch gerade davon leben, dass sie viele, viele Klicks haben und dann kommt die Werbung rein. Nein, man müsste irgendwie einen eigenen Kanal, aber das ist ein Problem. Ich meine, die CDU hat es ja jetzt versucht mit einem eigenen YouTube-Kanal, ist furchtbar in die Hose gegangen, weil die das einfach noch nicht so gut können.
Was heißt Kanal? Sie wollten eigentlich nur ein einziges YouTube-Video drehen.
Ja, aber sie sind dabei, glaube ich,
Philipp Amthor und dann ist es nicht gezeigt worden.
Zu machen. Ja. Ja.
Okay.
Die Frage ist, wie kann man das so organisieren, dass die Kinder, das sind ja Kinder, durch Hilfe beim Mathematikunterricht angefixt werden, um dann ganz andere Sachen zu machen. Weil man darf nie vergessen, es sind kommerzielle Unternehmen.
Ja.
Ich habe jetzt da keine Lösung, aber darüber muss, denke ich, von Pädagogen, von Kultusministern und von der Politik und auch von der Wirtschaft, denke ich, nachgedacht werden.
Aber erstmal ist ganz interessant, dass das eben so stark genutzt wird und dass die Schüler die Stärken und Schwächen von YouTube auch genau differenzieren. Das sagt Lydia Grün vom Rat für kulturelle Bildung.
Jugendliche differenzieren sehr genau die Stärken und Schwächen von Schule und YouTube, also lernen über Tutorials in YouTube. Bei YouTube sagen sie, ich kann mir genau das anschauen, was ich gerade brauche, und zwar auch in der Erklärform, also modern, zeitgemäß, ja, und vielleicht auch in der Geschwindigkeit, in der ich es brauche. In der Schule aber kann ich den Lehrer, die Lehrkraft wie eine Art Coach nochmal nachfragen. Genau da sehen Jugendliche auch übrigens eine Schwäche von YouTube.
Also das kann man natürlich tatsächlich nicht. Man kann da nicht sagen, erklär mir doch das nochmal. Andererseits kann man aber das Video zurückspulen, und dann die letzten 2 Minuten nochmal sehen.
Aber aus eigener Erfahrung würde ich sagen, Kinder sind natürlich raffiniert. Wenn die Kinder sagen, da kann ich wunderbar lernen, dann meinen die vor allen Dingen, ich komme dadurch an YouTube und ich kriege dadurch jeden Nachmittag 2 Stunden Computerzeit extra. Also in diesen Begründungen darf man nicht so unbedingt trauen.
Gut, aber gerade vor Klausuren
stimmt auch für Sprachlabore in Schulen, als es die mal gab. Also diese Möglichkeit von autonomen Lernen. Aber ich sehe die Gefahr, und darüber muss man sich möglicherweise vielleicht verständigen, bevor es dann wirklich da ist, so wie dies in vielen Bereichen geschehen ist. Wie wollen wir das eigentlich? Wollen wir noch analoge Schutzzonen, wie Harald Welzer mal gesagt hat, in den Schulen? Oder wollen wir von vornherein nur noch mit einem Computer und mit einem Laptop lernen?
Das könnte ja eine Mischung sein aus beidem.
Ja, aber
Analog und digital, da
vermisse ich die Diskussion. Und das wäre doch ein Thema sowohl für Sozialdemokraten wie für Konservative.
Matthias Greffrath war in dieser Stunde zu Gast hier in Studio 9. Jetzt haben Sie ganz schön gemeckert eben über die Kinder, die YouTube hören und damit ihre Schulaufgaben sozusagen besser bestreiten können, und auch die Jugendlichen. Haben Sie auch irgendwas Gutes über das Netz zu sagen?
Ja, schlimmen Missbrauch regulieren. Alexander Kluge hat mal gesagt, man kann Produkte nur mit Produkten bekämpfen. Und das heißt, ist vielleicht auch zu spät, aber zum Beispiel der Kanal Funk, FUNK, der ARD, jung und naiv und sehr frech, ist eine echte Alternative zu vielen Influencern.
Das heißt, da sitzen Sie dann vorm Bildschirm und können nicht aufhören.
Naja, aber wenn die haben es geschafft, 1 Stunde lang Alexander Gauland auseinanderzunehmen mit guten Argumenten, und haben viele Follower.
Danke, dass Sie hier waren und dass Sie diese Themen des Tages mit mir diskutiert haben.
Ich danke Ihnen.